Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und der Grund für diese heutige Episode ist ein trauriger. Es geht nämlich um den Tod von Lothar Leonhard. Wir wollen auf sein Leben mit einigen Gesprächspartnern zurückblicken und die Frage wird jetzt sicherlich bei einigen Zuhörern aufpoppen, warum ich mich denn mit dieser Persönlichkeit beschäftige. Nun, der Grund ist ein relativ einfacher. Wir hatten eine gewisse Nähe. Nähe war ja bei ihm immer sehr speziell definiert, aber wir haben uns sehr regelmäßig getroffen und unterhalten. Und dabei haben sich zwei Dinge für mich an seiner Person eingeprägt. Erstens, das war ein cleverer Kopf. Und clever kommt jetzt so leichtfüßig daher, aber das ist eine Kategorie von Menschen, wo es aus meiner Sicht nur, sagen wir mal so, 5 gibt, die darunter fallen. Und wie es immer so ist, Hirn ist nichts ohne Herz. Und davon hatte er eine ganze Menge. Das war nicht so leicht zugänglich und ich würde es mal als distanziertes Mitfühlen beschreiben. Aber diese Kombination aus Cleverness und dazu noch dieses große Herz, das hat ihn aus meiner Sicht ausgemacht. Heute kommen 4 Wegbegleiter zu Wort. Einmal ist es Sir Martin Sorrell als Gründer von WPP, der die entsprechende Perspektive beisteuert. Als zweites habe ich mit Shelley Lazarus gesprochen, die seinerzeit weltweite CEO von Ogilvy war und eine Liebeserklärung abgibt. Als drittes kommt eine Kundin zu Wort, Gabriele Handel-Jung, die lange Jahre als Marketingleiterin bei der Deutschen Bahn verantwortlich war und in dieser Position mit ihm zusammengearbeitet hat. Und last but not least rede ich mit Stefan Vogel, der uns als Creative Chairman die lokale, die nationale Perspektive eröffnet. Bedanken möchte ich mich bei Sandra Schwarz von Ogilvy in Frankfurt und bei Joachim Strate, Ex-Ogilvy in Düsseldorf. So, ich bin jetzt mit Sir Martin Sorrell verbunden, der ist Founder und Executive Chairman von S4 Capital und Founder von WPP. Hi, Sir Martin.
Good afternoon from sunny Italy.
Let's talk about Lothar Leonhard.
Lothar, I think, was a classic Ogilvy gentleman with brain. You know, when you wrote to me about Lothar, you know, I had a word with Miles Young, who recently joined the S4 board. And you may remember that Miles ran Ogilvy before he left to become a warden of New College, Oxford. So Miles and I were reminiscing about Lothar because he was a classic Ogilvy account man, if I can put it like that.
But what is a classic Ogilvy guy?
A gentleman with brains. Unfortunately, in those days, it tended to be more gentle men with brains rather than gentle women. But Shelley Lazarus, Charlotte Beers, I mean, both of whom ran Ogilvy when I was running WPP, and I was delighted that Charlotte ran Ogilvy and then Shelley took over from Charlotte. So we had gentle women with brains. But, you know, I have to say that Lothar ran Ogilvy in Germany with consummate skill, you know, together with Reimer Tadens, who tended to focus more on the direct, what was then called Ogilvy Direct, what would be called now Ogilvy Digital or, you know, Ogilvy One-to-One at that time. You know, the answer to your question is that Lothar was a really strong account-led leader of Ogilvy in Germany. And when Lothar and Reimer were running Ogilvy in Germany, it was, if not dominant, one of the strongest, if not the strongest, brands in Germany. You know, I think it's fair to say that over the years, not just Ogilvy, but the other agencies, the other multinational agencies in Germany have lost their footing. I mean, Germany is not an easy market, I think. It's a market that demands strong local involvement. I don't think the clients that run German national companies, the Mittelstand or the German national companies or the German regional companies or the German multinational companies, want local German involvement. And Lothar was very strong in the German market. He was rooted in the German market. He understood the German market. I think our German clients felt that they were dealing with a German company as opposed to a multinational or global company. I think that's fundamentally important in a German context. I think German clients, because they are so strong, because they are so export-driven, I think they like to feel that they are dealing with people based in Germany who have German interests at heart. And I would call them twins. I think Lothar operated very successfully with Rainer Tadens, and the two of them were really, really strong.
When Lothar Leonhard was asked why he didn't start his own agency, he replied that he would run Ogilvy like his own. Was this from your point of view, from the point of WPP, or how would you see this?
I think that's a really interesting question, because I think the fundamental problem today is a separation of ownership and control. And, you know, for example, at S4, what we're seeking to do is to bring the two things together, to make the people who are involved in the business owners. You know, our market capitalization at S4 is $2.5 billion, around $2.5 billion after 2 years. And about 40% of the company is owned by people in the company. So it is fundamentally important to establish that relationship. And I think what Lothar was getting at was that he regarded Ogilvy, he had such a high regard for David, such a high regard for the management and the quality of what they did from a creative point of view, from a strategic point of view, and from an implementational point of view. He had such a high regard that he regarded it as being his own business. And for somebody running a part of your business, you can't ask for more than that. You can't ask for more than they treat it as their own company. And bridging that gap between ownership and control is absolutely critical. That's what's wrong with most big companies. The managers feel it's a job and they don't feel it's a matter of life and death. I can give you a football analogy. Now that Jurgen Klopp has done such a fantastic job at Liverpool, we go back to the era of Bill Shankly at Liverpool, and Bill Shankly said, football is not a matter of life and death. It's more important than that. And I think Lothar regarded success at Ogilvy as so fundamentally important that he treated it as his own. And I think apart from the gentleman with brains comment, I think that would be, you know, a fitting epitaph. He treated Ogilvy as though it was the Lothar Leonhard agency.
How would you describe his leadership style? I'm asking you this because on the one hand side, he was definitely the boss of Ogilvy, right? And on the other hand side, he was the man who was working in the machine room of the agency. You will not find both sides very often in one man. Do you have a description of his leadership style?
He asked people for their views, and he formed his view on the basis of the inputs he got from other people. He might have firm ideas about what should happen, but he thought about it in a more relaxed way. You know, he led from the front. You know, he wasn't frightened to lead from the front, but he did run it in an inclusive way. He was collegiate. I wouldn't say he had a domineering or dominating personality. I think, for example, his collaboration with Rainer Tadens was, you know, that operated, I think, as equals, really. But he sought people's views, but he had clear direction.
Is there something you would tell him today, if this was possible?
If it was possible, I would like to thank him for everything he did in for Ogilvy in Germany and Ogilvy in Europe. You know, I would admit to having a little bit of sadness because I think the values that he stood for around the development of Ogilvy over the years have largely disappeared. I think it's a very sad time for the established brands in the industry because, frankly, they haven't adapted fast enough. You know, and I would have to say take responsibility in part for that, because I would say we haven't, the traditional agencies have not adapted fast enough. I've been lucky enough to have another chance with S4 to start with a clean sheet of paper some 2 years ago and adapt the model to the new demands of a digital marketplace. And it's very different. So, you know, I would thank him, but I would say, isn't it a pity, Lothar, that we didn't adapt the Ogilvy model to the new world faster? And I think it's a shame that these venerable brands, and Ogilvy has been one of the great survivors. I mean, JWT is gone. Mm-hmm. Y&R is gone. Grey looks as though it's dying. But, you know, Ogilvy, of the four main brands that we assembled in WPP, Ogilvy seems to be the strongest, but it's a tragedy that it hasn't adapted faster. But, you know, I must take responsibility for that, certainly until 2018. And I think subsequent to that, the degradation and the diminution and the devaluation has been faster. I mean, it's a very sad, sad thing. So I think Lothar, I think it's sad that these brands didn't adapt faster. But this is the benefit of hindsight. So this is change.
So, Sir Martin, thanks very much for the chat.
Thank you.
Jetzt bin ich mit Shelley Lazarus verabredet. Die war globale CEO von Ogilvy, als Lothar Leonhard auch im Frankfurter Büro sehr aktiv war. Hi, Shelley.
Hello. Good morning or afternoon for you.
Shelley, what were the main characteristics of Lothar Leonhard you respected a lot?
Right. Well, I love Lothar. It went beyond respect. He was one of a kind. When you first met him, you thought he was very serious and thoughtful. But then with time, you realize he had a wicked sense of humor, that he was funny and charming. And he was also fearless. I mean, he would say things in a board meeting that no one else would say. And he would make all the difference because he was willing to
speak. Excuse me, do you have an example of his fearlessness?
Well, I mean, I can't give you a particular example except to, you know, sort of give you a sense of it is, you know, we would be talking about fine tuning an organizational chart, let's say. And Lothar would sort of come forward and say, well, why don't we just throw the whole thing out and just start thinking about it all over again in a new way? And he would always do that. Actually, I would wait for him because we would be discussing something sort of as, you know, business as usual. And you just knew that he would come forward and say, you know, for instance, why are we organizing things centrally? Why don't we just let each country figure out what the right thing to do is? And everyone else would go, no. But you would sort of say, no, Lothar, keep going. What do you mean? And he would put forth an idea that no one else had. And so he made all the difference to the way a, you know, sort of committee would work.
Is there a situation that comes into your mind when you think about Lothar Leonhard?
No, not one in particular. What I think about is it didn't matter where we went in Germany, that we would be in some remote place having a quiet dinner and someone would know Lothar. It was amazing, actually, just sort of. He was known and respected so widely that you got to the point where you knew it, as you were walking into any meeting or social situation or whatever it is, that you were just waiting for the first person to come over to say hello to Lothar.
Did you ever drive in a car with him when he was a driver?
Oh, yes. He was a wild driver. I guess that might be the best definition of fearlessness, the best demonstration. Just close your eyes.
I've just heard that he was driving in a car from Frankfurt to Düsseldorf with two colleagues, I guess from the States, but I'm not sure. And they didn't speak any word during the ride because they were so afraid.
I would speak. I would just have my eyes closed.
A couple of years ago, there were more madmen in the industry. Lothar Leonard was, from my point of view, always the opposite of a madman.
I don't think so, but I'm not, depending on how you think about madmen, I think he was a giant in the advertising industry. I mean, he was sort of larger than life. Everybody listened to him. He was an example of someone who believed in creativity. I mean, he was a driver of new ideas. And in his own way, if Mad Men represents sort of this is what the industry was all about, I actually think Lothar did embody a Mad Men. He was also a little mad too, I think. Behind all that kind of, sort of respectful and respected exterior, I think that's what made him great, is that he did have just a touch of the iconoclast and the man who saw the world just a little bit differently.
What would you say to him today if this would be possible?
I would just tell him how much I love him, and I have missed him for years, and I will continue to miss him. And when I think about my own career and my own time leading Ogilvy, I was able to do it well because of, one of the reasons was because of Lothar. I don't think I ever got to tell him that, but I would tell him that now.
The success of your career was depending on the success of Lothar.
Yes. Well, I always felt, and when I led Ogilvy, I practiced this, that you're only as good as the people you surround yourselves with. You can't do it yourself. And so you have to figure out who you want to have at your side, pushing a global organization forward. And if you don't have that, I'd say you need 7 or 8 people if you're running a global organization. You have to believe in them and you have to depend on them. And so I've always felt that the reason, if I was successful at all, the reason was that I had these people around me who I could just turn to and say, here's what we're trying to get done. I trust you to figure out how to do it in your geography. And Lothar was one of those people. Ogilvy Germany was wildly successful when I was the CEO. And I think Lothar's leadership in Germany served as an example for the other country heads in the world, the Ogilvy world, to say, Lothar has done this. He is successful. Here's what he's done. And that serves as a model for me. So, if I had to point to like 3 or 4 country heads during the time I was CEO, who served as those models, who were the most successful, I would put Lothar, sort of high on the list, if not first on that list.
Shelley, thanks very much for the chat. It was very helpful.
Okay, nice talking to you.
Schauen wir uns jetzt nochmal die Kundenseite an, und dazu bin ich mit Gabriele Handel-Jung verabredet, die langjährige Bahn-Marketing-Chefin war und sehr lange mit Ogilvy und genauso lange mit Lothar Leonard zusammengearbeitet hat. Hallo, Frau Handel-Jung.
Hallo, grüßen Sie.
Handel-Jung, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass Lothar Leonard, der ja in Dresden gebürtig ist, eigentlich hanseatischer als ein Hanseat war.
Ja, Herr Borek, das ist wohl wahr.
Was meinen Sie genau damit?
Der Leo wie soll ich da anfangen? Das fing mit dem Erscheinungsbild an. Er war eine Marke. Er war für mich der Hanseat. Und was ich am intensivsten damit verbunde, dass er das war, ist die Tatsache, dass er ein wahrhafter Werber war und ein ehrbarer Kaufmann. Ich habe in meinen langen Jahren in der Werbung einige Agenturen kennengelernt, viele spannende und habe mit vielen Agenturen gerne und gut zusammengearbeitet. Aber die Art der Vertragsführung, die Art der Gespräche, die Art der Präsentationen bei den Vorständen, die war einfach einzigartig. Und der Leo war ein durch und durch Hanseat in seinem Auftritt und in seiner Art, wie er die Menschen behandelt und wie er ihnen entgegengekommen ist.
Er war ja von Hause aus gelernter Stratege und allgemein gibt es ja relativ wenig Kundenberater, die auch eine Ader für Kreativität haben. Wie war das bei Herrn Leonard?
Der Stratege kam logischerweise immer wieder durch. Er war glasklar mit seinen Analysen und ich glaube, er hat oft seine Kreativen ein bisschen gepiesackt und enttäuscht, wenn er im Vorfeld erkannt hat, dass das ein oder andere Motiv mit Sicherheit für den Kunden beziehungsweise wiederum für dessen Kunden ankam. Der Leo hat in seiner Art, wie er präsentiert hat, wie er Gespräche geführt hat, wie er einfach ja wiederum die Rolle des Kunden eingenommen hat, hat er realisiert und hat dadurch, glaube ich, Punkte gemacht, die man nicht alleine durch die Kreation gemacht hätte. Aber seine Art, wie er mit seinen Kollegen in der Kreation umgegangen ist, er hat sie wertgeschätzt. Aber ich glaube, ihm war immer wichtig, dass diejenigen sich nicht wichtiger nehmen als die Aufgabe, die sie haben, nämlich Werbung zu machen, die verkauft und nicht unbedingt nur um Preise zu gewinnen.
Hat er sich wichtig genommen? Er hatte ja durchaus auch eine gewisse Eitelkeit. Das kann man ihm jetzt, glaube ich, nicht vollständig absprechen.
Ich denke, der Leo war eitel in gewisser Weise, klar. Zum einen vielleicht auch stolz auf das, was er alles geschafft hat, ohne Studium solch tolle Herausforderungen anzunehmen und zu meistern in Zeiten, wo eben das Agenturgeschäft auch nicht einfach war. Ob er sich wichtig genommen hat, ja, ich würde dem nicht widersprechen. Aber er hat sich nicht zu wichtig genommen. Er hat die Menschen an sich auf eine Treppe gestellt, nicht auf ein Treppchen, sondern auf eine Treppe, die da irgendwie war. Ihr habt ein Problem und wir sind euer Problemlöser. Und auf diese Ebene, glaube ich, ist es ihm gelungen, sehr, sehr viele positive Kontakte zu betreuen und auch langjährige Kundenbeziehungen am Leben zu halten. Denn nicht nur die Bahn war ja ein langjähriger Kunde. Ich habe vorher bei Lufthansa gearbeitet. Auch da gab es langjährige Kundenbeziehungen mit Ogilvy. Nehmen Sie Kunden wie Schwäbisch Hall. Da weiß ich, da gab es viele, viele Wettbewerbspräsentationen in den langen Jahren der Zusammenarbeit. Da hat sich der Leo wirklich immer im Vorfeld in diese Kreation eingearbeitet. Ob er sich in dem Moment wichtig genommen hat, so nach dem Motto, ohne mich geht nichts, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war einfach so was Ähnliches wie der Vater der Agentur.
Er war ja auch so ein bisschen Hausmeister, weil er sich natürlich auch irgendwie um alles, hatte man so den Eindruck, gekümmert hat. Und das Loslassen ist ihm ja dann zum Schluss auch so ein bisschen schwergefallen. Aber das kann man ja durchaus, wenn man so lange die Agentur wie seine eigene geführt hat, durchaus nachvollziehen.
Also ich glaube, er hat die Agentur geprägt. Und das, was Sie ansprachen, ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass der Leo abends durchs Haus gegangen ist und vielleicht noch das Licht ausgemacht hat.
Würde er wahrscheinlich auch getan haben. Was ihn ja auch ausgezeichnet hat und anders gemacht hat gegenüber anderen Menschen, gerade wenn man sich mal so die Agenturbranche anschaut, wo sich alle Welt irgendwie auch ganz schnell duzt, dass er mit den wenigsten Menschen per Du war. Also ich glaube, intern in der Agentur gab es, sagen wir mal, maximal eine Handvoll. Wie war das mit langjährigen Kunden, wie zum Beispiel mit Ihnen?
Also, nette Frage. Ich kenne keinen in meiner Firma, mit dem er per Du war. Und da ich keinen kenne, heißt das, mit mir war es auch nicht. Wir haben uns beide mit Vornamen angesprochen. Also ich habe Leo und sie gesagt und er Gabi und sie. Es war ganz lustig, aber ich glaube, wir fanden das absolut normal. Ob das heute, 2020, noch normal wäre, keine Ahnung. Das war Leo, weil er hatte ja auch immer, und jetzt passt wieder das Hanseatische, er hatte so eine gesunde Distanz.
Also ich glaube, er hatte auf der einen Seite eine Distanz, auf der anderen Seite auch so eine gewisse Nähe, aber so richtig nah ranzukommen, das zeigt auch, glaube ich, diese Geschichte, dass die wenigsten Leute ihn geduzt haben und dass er das zugelassen hat, so richtig nah ranzukommen, war wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
Vielleicht haben wir das auch nie uns irgendwie angemaßt oder getraut, weil er eben wirklich durch diese Art, wie er war, dieses Korrekte, und trotzdem hatte er ja Schalk und hatte auch Humor, und zwar einen sehr gesunden und einen sehr guten. Er war immer mit so einer Aura umgeben, kommt mir nicht zu nah. Und trotzdem war man sich sehr nah. Mir ging es mal zwischendurch mal gesundheitlich nicht so gut, weil ich Probleme mit den Augen habe. Und es verging eigentlich kein Monat, wo er sich nicht gemeldet hat und gesagt hat, Gabi, wie geht's Ihren Augen? Das fand ich irgendwie, hey, wie viele Kunden hat er, wie viele Dinge hat er zu bewältigen? Da spürte man schon eine Nähe.
In unserem Vorgespräch haben Sie mir von einer Reise, wenn ich mich richtig erinnere, nach Indien erzählt.
Ja, ja.
Wo Herr Leonard seine Meinung ändern musste. Seine Meinung war vorher, dass alle Koffer eigentlich, dass in alle Koffer der gleiche Schlüssel passt, aber dem war wohl doch nicht ganz so. Wenn Sie das vielleicht nochmal erzählen, das wäre doch ganz schön.
Ja, das erzähle ich gerne. Und es gab in den End-70ern, gab es bei der Lufthansa die Anweisung, dass die Agentur, die für einen arbeitet, dass die natürlich das Produkt sehr gut kennen muss. Das heißt, irgendwann bin ich mit ein paar Agenturmenschen von Ogilvy nach Indien geflogen. Der Leo war dabei, sah aus wie aus dem Ei gepellt, und Leo stellte fest, sein Koffer ging nicht auf, entweder weil er den Schlüssel verloren hatte oder weil er den Schlüssel nicht dabei hatte. Und Leo war sich ganz, ganz sicher, dass dieser Koffer in 0,0 geöffnet ist. Wir waren in einem anständigen Hotel. Das Hotel war nicht in der Lage, den Koffer zu öffnen. Irgendein Shop, wo man neues Gepäck hätte kaufen können, war auch nicht in der Lage, den Koffer von Leo zu öffnen. Leo behielt aber die Kontenance. Jeder ging irgendwie in sein Zimmer, und der Leo kam zurück, sah aus wirklich wie der typische Hanseat, ordentlich alles und guter Dinge. Und die Reise von uns dauerte 4 Tage, waren wir insgesamt unterwegs, bis wir wieder in Deutschland waren. Und Leo war immer mit einem ordentlichen Polohemd gekleidet, was irgendwie über 4 oder 5 Tage die Frische gehalten haben muss. Und als wir in Frankfurt ankamen, wurde er dann irgendwie ganz, ganz zugänglich. Und das war wahrscheinlich einer dieser Vertrauensmomente zu uns allen, wo er gesagt hat, naja, ich muss es ja jetzt irgendwie eingestehen. Der Koffer war nicht zu öffnen. Der Koffer ist noch genauso zu wie am Anfang. Und ich habe mir einfach jede Menge Polos gekauft, übrigens alle von der gleichen Farbe, damit ihr eben sicherlich auch 4 Tage über mich was rätseln konnten. Das war Leo, und ich sehe ihn noch vor mir, wie er da lächelte und wie er uns da alle anguckte und wir uns dann verabschiedeten und irgendwie uns beömmelt haben und gesagt haben, das ist wirklich unser Leo.
Das ist doch eine wundervolle Abschlussgeschichte für unser Gespräch. Reinhold Jung, vielen Dank für Ihren Input.
Herr Borab, vielen Dank fürs Gespräch.
Jetzt bin ich mit Dr. Stefan Vogel verabredet, der Creative Chairman bei Ogilvy in Frankfurt ist. Hallo, Herr Vogel.
Hallo, Herr Burek.
Reden wir über die Schlachten, die Sie mit Lothar Leonard zusammengeschlagen haben. Wie war es denn, mit einem gelernten Planner auf großen Pitches zusammenzuarbeiten?
Offen gestanden, viele Kreative in meinem Umfeld und vor mir hatten große Probleme mit Leo. Ich selbst bin von Anfang an eigentlich ziemlich gut mit ihm ausgekommen. Wir waren in vielen Pitches um Schwäbisch Hall. Wir sind zu den großen Jahrespräsentationen von Osram gemeinsam gefahren. Wir haben 2002, und es war extrem wichtig, die Bahn wiedergeholt. Ich glaube, eines der größten Kapitel in Leos beruflicher Karriere war die Einführung des ICE und die kommunikative Begleitung.
Warum war es denn für einige Kollegen nicht so ganz einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Leo hat ja oft die Kreativen als Abteilung Neurose bezeichnet. Er war zum Beispiel ein Bewunderer von T, also für die Einführung der T-Achse. Also solche simplen, einfachen Advertising-Memes, die sehr stark auf Verkauf oder auf Penetranz gerichtet waren. Während viele Kreative einfach, ich sag mal, eine andere Art von Kommunikation wollten, die vielleicht etwas weniger stumpf ist und mehr sophisticated. Und da gab es immer wieder Konflikte mit ihm, weil er einfach robuste, simple Kampagnen haben wollte und vieles als gekünstelt oder verkünstelt betrachtet hat, was andere gute Kreative gemacht haben.
Und mit Ihnen hat die Zusammenarbeit gut geklappt, weil Sie auch simple Kampagnen mögen, oder was war der Grund?
Ja, es hat gut geklappt, weil ich auch einen sehr starken Zug zum Tor habe. Auch Kraft und Einfachheit und auch Robustheit in Kommunikation ist etwas für mich, was auch einen Wert darstellt. Und so war das in meinen Kampagnen. Was ich toll fand, also viele andere Kundenberater und so weiter sind einfach noch nervös irgendwie das Deck durchgegangen, haben dann nochmal gefragt, haben wir dies dabei, haben wir jenes dabei. Es ist mit Leo niemals passiert. In dem Moment, wo man losgefahren ist zum Pitch, war er vollkommen entspannt, hat einem über das letzte Wochenende gefragt und ähnliches, aber nie über das Business oder die Präsentation. Weil seine Hauptagenda war, beim Kunden bei der Begrüßung einen trockenen Händedruck zu haben. Also immer extrem wichtig, dass er auf Augenhöhe agiert und auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Er hat es eigentlich immer geschafft, dabei zu sitzen und so zu tun, als sei er nicht von der Agentur, sondern von einer übergeordneten, von Gott selbst eingesetzten Werbeinstanz, die objektiv ist, unkorrumpierbar, im Grunde keine wirtschaftlichen Eigeninteressen hat. Das war insgesamt eine Selbstinszenierung, die ihn praktisch ja schon zu einer sehr besonderen und zu einer, sagen wir, Lichtgestalt der Branche einfach macht. Er hatte zwei Persönlichkeitsseiten. Also in der Agentur hat man ihn oft erlebt als sehr, sehr melancholisch, grüblerisch. Wenn man allerdings ihm eine Bühne gegeben hat, ein Mikro in die Hand, das Licht angeschaltet hat, hat sich vollkommen verwandelt. Er war jemand, der die Bühne und die Aufmerksamkeit liebte.
Reden wir nochmal kurz darüber, wie er denn intern mit Kreativen umgegangen ist.
Wie gesagt, mit Wertschätzung, wenn was auf dem Tisch lag, was funktioniert hat. Oft musste er vermitteln, dass jetzt etwas, was als Kampagne ausgereift war, mit riesigen Sales-Störern irgendwie versehen wird, etc. Und er sagte immer, ich weiß, ihr kriegt jetzt Pickel an den Hals, ja, aber wir müssen das machen.
Reden wir nochmal über eines seiner Hobbys, nämlich das Motorrad bzw. das Autofahren. Haben Sie Erfahrungen? Sind Sie mit ihm zusammen Auto gefahren als Beifahrer?
Das waren die schnellsten Autofahrten irgendwie innerhalb von Deutschland, die ich gemacht habe. Ich glaube, von Frankfurt nach Schwäbisch Hall, was normalerweise so 2,5 Stunden sind, sind wir auch schon mal so in 1:50 gefahren und mit 270 Maximalgeschwindigkeit. Ich erinnere mich, dass vorne unter der Windschutzscheibe klemmte immer so ein kleiner Stressball. Ich glaube, der war für die Beifahrer, dass sie im Grunde die Körperspannung irgendwie ein bisschen abbauen konnten. Was an Lothar Leonhard mich immer fasziniert hat, war, er war ein Meister der Sprache. Er hat immer sehr drastische Bilder verwendet. Und dann sagte er immer, wenn man auf Brautschau geht, da zeigt man das gesunde Bein unter dem Rock und nicht das Holzbein. Ja? Da sagte er, wenn man irgendwas in die Sonne stellt und es wirft keinen Schatten, dann hat man da nichts hingestellt. Hat immer sehr bildhafte, oder es gab Mails, also über Kleidungsverfehlungen. Ne? Also er hat sich lange ausgelassen, da irgendwie, dass die Frauen also auch zu kurze T-Shirts haben, dass man mehrere Lagen fleischfarbener Schlüpfer irgendwie über der Po-Ritze zu sehen kriegt. Wenn irgendeiner mit offenen Schuhen, also Männer, in den Aufzug kamen, irgendwie wurden die sofort gemaßregelt, hat lange Mails immer ans Haus geschrieben, also wo es vor allem um die Form ging.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Herr Vogel, ich bedanke mich für Ihren Input.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.